Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lamprecht
und Heiko Lendeckel.
Und gemeinsam sind wir Grimms Brüder. Du Volker, vor ein paar Wochen, da hat unsere Firma an einem Benefizlauf teilgenommen. Mit 5 Leuten ging es los, 750 Meter musste ich tatsächlich laufen. Ich als untrainierter, unsportlicher Kerl. Und ich war als Dritter in unserem Team dran. Da musste ich durch die Einkaufsstraße von Heiligenstadt flitzen und dabei musste ich auch noch zusehen, dass ich keinen umrenne und dann auch noch mit einer passablen Zeit den Staffelstab übergebe. Anschließend hing mir die Lunge zum Hals raus und meine Zunge habe ich eine Stunde lang wie eine rote Krawatte vor mir hergetragen. Und unsere heutigen Gäste haben für dieses Problem maximal ein müdes Lächeln übrig, denn wir begrüßen heute das Lauftandem Juliana Löffner und Hans-Reinhard Hupe. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo, danke schön.
Von mir auch ein herzliches Willkommen. Es hat mich sehr, oder es freut mich auch besonders, weil ich auch nicht so die Sportskanone bin, endlich mal zwei Sportler vor mir zu haben. Das ist also wirklich ganz, ganz toll, dass ihr hier seid.
Wir haben immer so eine Einstiegsfrage, die geht immer so los. Wie ging's mit Juliana oder wie ging's mit Hans-Reinhard los? Also stellt euch einfach mal ganz kurz vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her?
Ja, mein Name ist Juliana Löffler. Ich komme aus Worbis, bin waschechter Eichsfelder. Meine Vorfahren sind auch waschechte Eichsfelder. Ging schon 1667 los mit dem Stammbaum hier im Eichsfeld. Ich bin dann in Worbis geboren, aufgewachsen und wohne jetzt in Käferhausen. Da kommt meine Urgroßmutter auch her.
Hans-Reinhard.
Ja, ich bin in Käferhausen geboren, bin auch Eichsfelder in dem Sinne, meine Eltern auch. Und ja.
Und hier sportlich aktiv?
Ja, ein bisschen laufen und was machen wir noch so? Laufen, ein bisschen heimwerken, was so anfällt.
Ja.
Ja, Juliana, ich glaube, du hast dich hier ordentlich vorbereitet. Ich merke das gerade, du hast extra einen Stammbaum nochmal hergeholt und zu sagen 1667, seitdem gibt es uns hier in Worbis. Ich bin ganz erstaunt, dass man das auf Anhieb weiß, wann hier die ersten urkundlichen Erwähnungen waren.
Ja, weil da die Kirchenbücher losgingen, ne? Dann wurden ja überall die Kirchenbücher geschrieben und somit weiß man halt.
Nach dem 30-jährigen Krieg.
Ja, nach dem 30-jährigen Krieg. Mhm. Und man nimmt an, dass der Vorfahre, ich bin der geborene Rogge, dass ein Vorfahre tatsächlich aus Ostfriesland gekommen ist. Als Feldsoldat. Im 30-jährigen Krieg.
Und der Name hat sich dann quasi, den gibt's ja hier ein paar Mal im Eichsfeld, der kam aus Ostfriesland.
So wurde mir berichtet.
Ja, ihr seid ein Lauftandem und das hat natürlich einen Grund, Hans-Reinhard. Du bist an, ich habe recherchiert, Retinitis pigmentosa erkrankt. Ist das korrekt?
Tja, sprechen wir nicht von Erkrankung, sagen wir, es ist so eine Erbsache.
Okay.
Das habe ich so mitbekommen als kleine Zugabe. Und da ist das natürlich mit dem Laufen dann irgendwann nicht mehr ganz so einfach.
Mhm.
Also bis zu meinem, ja, man kann es immer schlecht sagen, weil man gar nicht so richtig merkt, also seit wann man nicht mehr richtig gucken kann, das muss man sich so vorstellen, die Retinitis pigmentosa, dass das Gesichtsfeld sich von außen, bei mir war es so, von außen nach innen eingeschränkt hat, immer ein bisschen mehr. Und solange man immer noch ein bisschen im Zentrum sehen kann, kann man sich auch noch sehr gut orientieren im eigenen Umfeld. Man merkt das dann nur, wenn man auf einmal in eine fremde Gegend kommt, sagt man, oh, ich kann ja eigentlich nirgendwo hingehen, weil ich gar nicht weiß, wo ich eigentlich hingehen soll, weil ich nichts mehr sehe. Zu Hause merkt man das gar nicht. Und das Sehen, das Gehirn ersetzt sozusagen diese Bilder. Und auch wie jetzt, wo ich absolut nichts mehr sehe, sehe ich euch trotzdem vor mir im Geiste und mache mir sozusagen meine Bilder. Und dadurch ist es dann später in Erinnerung schwer zu sagen, seit wann sehe ich eigentlich nichts mehr. Aber ich sag mal so mit, wann war das, 90, hatte ich ungefähr nur noch so 20% Restsehen.
Mhm.
Und das ist aber dann gravierend weniger geworden. Also man konnte es sozusagen täglich, habe ich gesagt, oh, wieder weniger. Und man stellt sich aber dann um, es geht dann sozusagen aufs Fühlen und Testen.
Mhm.
Ja.
Also die meisten Menschen reden ja immer von Blindheit, aber es ist ja ein sehr breiter Begriff. Also ihr sprecht ja, glaube meistens von Sehbehinderung. das ist ja ein deutlicher Unterschied. Also ich würde blind als schwarz bezeichnen vor mir.
Ja, ich sag's mir so, die meisten Blinden haben noch so ein kleines Restsehen, was aber nicht reicht zum Orientieren. Und es gibt natürlich auch einige, die vollblind sind, die überhaupt nichts mehr sehen. Ja. Und bei mir ist halt so im Laufe der Zeit immer weniger bis gar nichts mehr. Und jetzt würde ich auch sagen, manchmal ist es auch ganz dunkel, aber dann gibt es auch wieder Tage, da ist es ganz hell. Ich sehe zwar nichts, aber es ist hell. Also ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann.
Und du sagst, du entwickelst dann quasi Bilder von uns. Du hast uns noch nie gesehen.
Ich wollte das Stichpunkt hatte ich jetzt auch, Heiko. Und wir harmonieren jetzt.
Ja. Und du das kommt so quasi aus der Erinnerung heraus, dass du sagst, okay, du hast ja Menschen sehen können.
Ja, wie bei euch. Euch habe ich ja vorher noch nicht gesehen. Da mache ich mir trotzdem aus der Stimme mache ich mir so ein Bild. Haarfarbe, wie sehen sie ungefähr aus? Wenn ich einen Händedruck mache, merke ich auch meistens ungefähr, wie der Körper so ist. Und da mache ich mir so ein Bild von mir. Ich meine, der Vorteil dabei ist natürlich wieder bei den Leuten, die ich schon seit der Kindheit oder auch später, wo ich noch gucken konnte, kenne. Die altern nicht.
Okay.
Die bleiben immer jung.
Welch Vorteil habe ich?
Ja, genau.
Und, ich mache immer so meine Scherze. Mir geht es ja selber auch so. Ich weiß gar nicht, ob ich wieder sehen wollte, wenn ich jetzt auf einmal früh in den Spiegel gucke und sehe dann auf einmal. Oder, ja, ich will es jetzt nicht weiter ausführen. Ich lasse mal weg.
Jetzt haben wir natürlich die Hoffnung, dass wir bei dir optisch Plus machen, im Gegensatz zu unseren reellen Erscheinungen.
Ja, von der Stimme her würde ich sagen, ihr seid sportlich, dynamisch.
Richtig. Richtig. Was wollen wir da auch anders sagen jetzt? Auch meine Haarfarbe würde mich noch interessieren.
Auch bei dir würde ich sagen, du hattest mal blonde Haare. Und ein bisschen Ecken.
Ja, blond war richtig. War richtig. Und jetzt bin ich doch eher ergraut.
Ergraut.
Ergraut. Silbergrau.
Oh, schön. Aber keine Locke.
Hatte ich auch früher mal. Tatsächlich.
Ach, ja. Okay.
Wann war klar, Laufen funktioniert jetzt alleine nicht mehr?
Es war eigentlich nie klar, aber weil ich eigentlich immer laufen wollte und es hat sich dann so ergeben, dass man dann am Anfang hinter jemanden hergerannt ist, hinterm Rücken sozusagen, als Orientierung, gerade auch so bei Wettkämpfen, das war dann immer hoch anstrengend, die Konzentration zu behalten, dass man auch den Rücken da nicht verliert, wo man hinterher rennt. Ja, und irgendwann kam dann der Punkt, wo man dann ins Band musste. Und das wurde dann halt auch immer kürzer bei Wettkämpfen. Also je enger, gerade wenn viele Menschen zusammenlaufen, ist es am sichersten, wenn man ziemlich eng zusammenläuft. Und wir haben da so einen Führring, wo man sozusagen im Passschritt läuft. Damit stimmt der Armschwung und man kann da relativ, ich sag mal wie so ein Vierbeiner, kann man relativ gut laufen zusammen, wenn es eingespielt ist und die Schrittlänge passt. Wenn die Schrittlänge natürlich nicht passt, muss man ein bisschen lockerer lassen, dass die Arme ein bisschen freier schwingen können, dass man da nicht immer so gegeneinander haut mit dem Arm.
Ja. Aber man muss sich schon aneinander gewöhnen. Oder wenn wir beide jetzt sagen würden, ich kann auch Passschritt laufen und nehme jetzt mal so ein Bändchen an die Hand, das würde nicht funktionieren. So auf Anhieb jedenfalls nicht, oder?
Würde funktionieren. Nach maximal 50 Metern wärst du im Passschritt drin.
Ja, aber dann wäre ich schon tot anschließend. Und, ja, 50 Meter.
Das hat ja jetzt mit der Sache nichts zu tun. Könnte man dran arbeiten.
Ich habe euch das erste Mal wahrgenommen in Luther. Da gab es immer so einen Crosslauf. Und wenn man das erste Mal sieht, Donnerwetter, ihr habt auch eine passable Zeit dorthin gelegt bei dem Crosslauf seinerzeit. Juliana, wie seid ihr seinerzeit als Laufpaar zusammengekommen? Wie ist dann die Idee entstanden, dass ihr das genau zusammen macht?
Wir haben uns in dem Sportverein kennengelernt, ne? Der LAC Eichsfeld, und haben wir uns kennengelernt. Und irgendwie hat es gleich harmoniert und ja, da gab es nichts groß an Details abzusprechen. Wir haben uns dann zum Training verabredet und los ging's.
Okay, so einfach und unkompliziert.
Mhm.
Aber du warst vorher schon so eine Laufkanone,
nee,
oder?
Nee, gar nicht. Ich habe keinen Sport gemacht. Ich habe gearbeitet und wir hatten einen Berufsbetreuer, der kam zu uns in Pflegedienst und sagte zu mir, Frau Löffler, wollen Sie nicht mal was für Ihre Gesundheit tun? Na? Und ich sage, warum das? Ich habe nichts. Sie müssten vielleicht mal aufhören mit Rauchen. Na? Ja, wir haben einen Sportverein gegründet, wir suchen Mitglieder, wir sind nur ein paar Hansel. Wollen Sie da nicht mitmachen? Ich sage, ich habe keine Zeit, das Kinder waren klein und Arbeit. Naja, hat er gesagt, okay, wir können ja eine Abmachung machen. Ich höre auf mit Rauchen, Sie fangen an mit Laufen und kommen zu uns in den Verein. Und es war Sommer und wir haben uns so verabredet, bis Ende des Jahres, entweder hat er aufgehört mit Rauchen und ich muss anfangen mit Laufen und komme in seinen Verein, oder er schafft es nicht und dann hat sich's erledigt. So. Jetzt kam er immer, weil wir ja beruflich zu tun hatten miteinander, und die Zigaretten wurden immer weniger am Tag. Oh, ich dachte, schafft das? Das gibt's doch gar nicht.
Der macht ernst.
Der macht ernst, und ich nie gelaufen. Und naja, ich war auch nicht unsportlich, aber gelaufen selber, so bin ich nie. Und ich hatte abends immer eine Pflegerunde bei uns zu Hause im Worbis. Und da habe ich gedacht, du musst jetzt mal hier ein bisschen in die Gänge kommen. Und bin dann gelaufen. So. Und dann bin ich immer, musste ja hochwärts laufen und dumm wie man war, gleich voll Speed, Tür auf, gelaufen hoch zu der Oma rein. Die machte mir dann schon immer Tür auf, ich auf ihr Sofa gefallen und gebummt wie Maikäfer. Hat sie immer gesagt, oh Mädchen, was ist denn? Ja, die wusste, dass ich jetzt anfange mit Trainieren. Völlig falsch, im Nachgang völlig falsch, ja, mit Sandalen und Jeans und naja. Aber ich wollte mich eben fit machen zu dem großen Tag, weil es kam so. Er hatte aufgehört mit Rauchen. Ich musste den Silvesterlauf in Erfurt mitlaufen. Der Verein ist gestartet mit einem schönen Vereinsbus. Und ja, da sind wir gestartet. Mein Sohn wollte es gar nicht glauben, dass ich einen Wettkampf da laufe, Silvesterlauf. Ist mitgefahren mit 14, er war 14. Und dann habe ich ihn übertrumpft beim Laufen. Ich kam vor ihn ins Ziel. Und das hat ihn so genervt, dass er das nächste Jahr natürlich 15 an mir vorbei, und hat erstmal eine Wunsch gegeben. Da hatte ich keine Chance mehr. Ja, das war so der Einstieg in den Verein.
Mhm.
Wette verloren, mit Laufen angefangen.
Da sind manche gute Dinge schon entstanden durch Wetten. Das hat sich ja dann gelohnt.
Hans-Reinhard, wie war es bei dir mit dem Laufen? Bist du immer schon gelaufen, immer sportlich unterwegs gewesen, oder hat das dann auch irgendwann mal angefangen?
Ich habe eigentlich.
Also, natürlich hat es immer irgendwann hat's mal angefangen, klar.
Ich habe eigentlich schon immer Sport gemacht. Wenn es auch am Anfang nicht so viel war, aber dann, ich sag mal, ab 17 bin ich eigentlich regelmäßig gelaufen. Und gut, in der Jugend macht man natürlich auch. Da bin ich im Winter immer jeden zweiten Tag 25 Kilometer durch den Westerwald, wow, nach der Arbeit dann. Und im Sommer bin ich Fahrrad gefahren. Das war so. Fahrrad macht natürlich mehr Spaß, gell, weil man viel mehr Kilometer schafft. Ja, und wie gesagt, meine letzte Fahrradtour war 1990 nach Italien. 4300 Kilometer in 4 Wochen. Da hatte ich aber nur noch 20% Restsehen. Also danach, in dem Jahr, hätte ich es schon nicht mehr hingekriegt. Vom Sehen her. Ja. Und so laufen bin ich eigentlich immer so dabei geblieben. Ja, mal mehr, mal weniger, aber jetzt nicht so wettkampfmäßig. Eigentlich hatte ich nur immer den Kyffhäuser Berglauf, den bin ich einmal im Jahr mitgelaufen. Und dann kam irgendwann mein Bruder auf mich zu. Da ging es Vereinsgründung und ob ich nicht mitmachen wollte. Und da bin ich dann wieder eingestiegen, so ein bisschen, dass man wieder ein bisschen mehr läuft.
Und wenn ihr beide zusammenlauft, lauft ihr da nur auf der Straße, nur Cross, oder ist euch das völlig Wumpe?
Wir laufen alles eigentlich.
Genau.
Und wenn ihr jetzt nicht ich sag's mal, verbandelt seid, wenn ihr im Tandem lauft. Wer wäre von euch beiden der Schnellere, die Schnellere?
Na, Juliana natürlich.
Ach, nein. Nein. Also wenn er mit mir läuft, können wir noch spazieren laufen. Also ich kann mich voll auspowern, aber er nicht. Aber er kann eben laufen dadurch. Ne?
War das am Anfang schwierig? Also ich erinnere mich, aber ich wandere halt ganz gern und ich brauche jemanden, der mit mir, also wenn der mit mir laufen will, muss der schon die gleiche Geschwindigkeit haben, weil sonst muss der eine sich drosseln und der andere muss meist mehr Gas geben. Das ist meist dann etwas schwieriger, für beide etwas frustrierend. Hat das eine Weile gedauert, bis ihr euren Rhythmus gefunden habt oder ging das gleich aus dem Stand, funktioniert, wir passen uns an und...
Du läufst ja, wenn du trainierst, nicht immer Vollgas.
Mhm.
Du machst ja einen langsamen Dauerlauf und das passt eigentlich immer. Und ich sage mal so, es ist jetzt gar nicht mehr so interessant, so schnell zu laufen. Es geht eigentlich um die Bewegung.
Mhm.
Ich sag mal nicht schnell und es geht eigentlich, dass man sehr lange laufen kann. Ja, und da muss man auch ein bisschen auf seinen Körper achten.
Mhm.
Nicht jeden Tag schnell. Das ist wichtig.
Mhm. Ja, es gibt ja so einen Spruch, ne? Wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Wenn du weit gehen willst, dann geh zusammen.
Wo hast du denn den jetzt ausgepackt? Sag mal. Habe ich ja noch nie von dir gehört.
So einen schönen Kalenderspruch kann man immer mal dabei haben.
Ja, Dieter Baumann hat auch so einen schönen Spruch. Der hat gesagt, seit ich langsam laufe, kann ich schneller laufen. Und es ist ja auch so, was manche nicht wissen, Fettverbrennung basiert ja nur in einem gewissen Puls.
Mhm.
Und das ist nicht, wenn du schnell läufst. Das ist bei 75% der Herzfrequenz. Oder 75%.
Also wir lernen hier in jeder Folge wieder was dazu. Ja. Es ist unglaublich.
Also ich will auch noch einen raushauen. Meine Russischlehrerin hat immer gesagt, weil ich keine Zeit habe, dir einen langen Brief zu schreiben, schreibe ich dir einen kurzen. Nee, umgekehrt. Weil ich keine Zeit habe, dir einen kurzen Brief zu schreiben, schreibe ich dir einen langen. Ja, da ist es ungefähr wahrscheinlich genauso.
Ihr habt erzählt, der Verein LAC Eichsfeld, also Lauf- und Ausdauersportclub Eichsfeld e.V., habe ich recherchiert. In dem ist quasi was Neues entstanden. Ein gewisses Netzwerk. Erzählt mal darüber. Juliana.
Ja, die Idee kam eigentlich aus einer Notlage heraus. Wie wir eben schon erwähnt haben, der Hans Reinhardt ist schnell und dann hatten wir noch einige andere blinde Läufer im Verein, die auch relativ schnell unterwegs waren, wollten Wettkämpfe laufen, wir hatten gar keine Guides zum Führen. Oder aber wir konnten die Trainings nicht abdecken für unsere blinden Vereinsmitglieder. Ja, was tun, ne? Manchmal sind wir dann aus der Not heraus über Facebook gegangen. Wer kann da und darf zu dem Wettkampf noch führen? Oder Instagram oder wie auch immer. Und die Läufer-Community ist ja eigentlich sehr hilfsbereit, muss man sagen. Also es ist uns immer gelungen, jemanden zu finden, aber es ist ein Nervenkitzel.
Mhm.
Wenn man halt vorweg trainiert hat über Wochen, manchmal Monate und dann fällt der Guide aus oder man hat keinen, ist es schon bitter, wenn man dann nicht irgendwie an dem Wettkampf teilnehmen kann. Also haben wir gesagt, es müsste doch eine Möglichkeit geschaffen werden, dass jeder blinde und seheingeschränkte Mensch, egal wo er wohnt, trainieren kann und dass er überall, wo er Wettkampf laufen möchte, auch einen Guide findet an dem Ort, damit er den Wettkampf bestreiten kann. Und so kam das mit dem Guide-Netzwerk.
Und wie ist das aufgebaut? Also welche Region deckt ihr ab?
Ist deutschlandweit.
Mhm.
Darauf haben wir ganz viel Wert gelegt. Und es ist vereinsunabhängig, wohnortunabhängig, kostenfrei, barrierefrei, damit der blinde und seheingeschränkte Mensch, der einen Guide sucht, quasi das auch selbstständig machen kann. Ohne Hilfe. Aber es kommt trotzdem immer auch Anfragen. Wir sind mittendrin und müssen auch ein bisschen unterstützen. Aber an sich, wenn es noch weiter ausgefeilt wird mit KI und, werden wir das auch mal so haben, die Webseite, dass es wirklich bedienerfreundlicher noch wird für die blinden und seheingeschränkten Menschen, ja.
Also muss ich mir das vorstellen, ich könnte jetzt auch zu einem Wettkampf oder zu einem Lauf als seheingeschränkter Mensch hingehen, in der Hoffnung, es wird dort einen Guide geben?
Nein,
oder
kannst
das
du nicht.
Ist schon vorher, oder?
Du machst das vorher. Wenn du, sagen wir, du willst in Hannover laufen, schaust du im Guide-Netzwerk, was für Läufer gibt es in Hannover, die so in deinem Tempo sagen wir, ein bisschen schneller wie du, so 10% stärker wie du sind, wen es da gibt, den suchst du dir aus, machst die Anfrage im Guide-Netzwerk und dann kriegst du die Bestätigung oder eben auch nicht. Und dann suchst, wenn du keine kriegst, suchst du halt weiter. Mhm. Und ansonsten hast du da deinen Guide.
Und wie ist da so, ich sag mal, die Bewertung, der 10% schneller ist als ich? Ich muss ihm also sagen, ich bin schon mal 10 Kilometer gelaufen bei so und so vielen Minuten, oder?
Also in dem Guide-Netzwerk, wenn du dich da einpflegst, schreibst du rein, wie viele Minuten du auf einen Kilometer brauchst. Also Pace nennt sich das. Mhm. Und du schaust dann, genauso machen das die Guides, du schaust dann nach, was für eine Pace läuft der Guide. Und dann guckst du einfach, dass die ein bisschen schneller ist wie deine. Und dann passt das.
Mhm.
Und es steht natürlich auch drin, wie lang der läuft, ob der nur Halbmarathon oder Marathon oder nur 10 Kilometer läuft. Mhm. Und danach kannst du das aussuchen.
Wie finanziert sich das? Das ist, nehme ich mal an, ehrenamtlich.
Ist alles ehrenamtlich. Okay. Wir haben Sponsoren, wir haben Spender, wir warten immer, bis unsere Kassen wieder befüllt sind und dann können wir auch wieder ein paar Hilfsmittel akquirieren, weil die Tandems mit Kennzeichnungsweste laufen und die Führbändel und die Büchlein, die wir ausgeben, das sind so die Kosten. Das sind keine immensen Kosten, aber wir müssen eben da sein und das wird durch Spenden finanziert. Also das Guide-Netzwerk ist also ein virtuelles Konstrukt, kann man sagen, wie so eine Dating-Plattform. Mehr ist es nicht, aber es gab es deutschlandweit nicht. Da ist halt die Lücke geschlossen worden und vielfach sind da blinde und sehr eingeschränkte Menschen tatsächlich wieder in die Gesellschaft zurückgekommen, weil sie einen Guide haben.
Okay.
Weil es einfach ohne nicht geht. Ja. Ne?
Das ist wirklich passiert, da gibt es Geschichten, dass Leute dann dadurch wieder laufen. Also ihrem Hobby und ihrem Sport nachgehen konnten.
Wir kriegen da manchmal Nachrichten von glücklichen Menschen, die wirklich sich bedanken bei uns.
Ja.
Das ist ganz toll.
Wir sind auch schon zur Hochzeit eingeladen worden, dann haben wir jetzt wieder eine Einladung zu einer Hochzeit.
Das ist ja toll. Also für mich nochmal so als Laufdofen, ne, muss man jetzt als Guide da, ich sag mal, eine Prüfung oder ein Zertifikat ablegen, dass man eben als solcher auch gelistet wird bei euch. Ich stelle mir das so vor, wenn ich einen Crosslauf mache, ich schon überhaupt keine Luft mehr kriege und dann meinem Menschen, den ich dort führen soll, auch noch sagen soll, jetzt eine Wurzel kommt oder sowas, und das gar nicht mehr rauskriege, wie muss ich mir denn das vorstellen? Erklärt mir doch das mal. Gibt es da noch Ansagen von dem Guide?
Also es ist so, wenn ich ein interessierter Läufer bin, der sagt, ich könnte mir das vorstellen, ich möchte meine Fähigkeiten auch einsetzen, noch für Menschen, die einfach allein nicht laufen können. Das ist schon mal die Voraussetzung. Mehr braucht man eigentlich nicht. Was natürlich schön ist, wenn ich so eine kleine Einführung in das Laufen mit blinden und sehr eingeschränkten Menschen bekomme. So, da gibt es keine festgeschriebenen Lehrinhalte.
Mhm.
Wir waren 2012 in Basel. Da haben wir eine dreitägige Guide-Schulung mal mitgemacht. Da gibt es den Gabor Zürt. Das ist eigentlich so der Vater im deutschsprachigen Raum, der so das Laufen mit blinden und sehr eingeschränkten Menschen mal in den Fokus gestellt hat, hat gesagt, wir dürfen die Blinden nicht hinterherziehen wie ein Hund am Strick, sondern der Blinde hat das Sagen beim Laufen. Wir sind nur das Auge. Er bestimmt die Richtung, er bestimmt das Tempo und wir sehen nur, dass der blinde und sehr eingeschränkte Läufer an sein Ziel kommt und das entspannt und verletzungsfrei. Mhm. So. Und das hat er aufgebaut und er hat in der Schweiz flächendeckend Lauftreffs ins Leben gerufen, wo die Guides sind, die geschult sind und da können sich die blinden und sehr eingeschränkten Menschen melden und können ihren Guide finden. Wir haben es ein bisschen anders aufgebaut, weil wir sagen, ist es auch trotz allem manchmal schwierig für so einen visuell eingeschränkten Menschen an diesen Treff zu kommen.
Mhm.
Na, wir haben es so aufgebaut, dass der Guide sozusagen sich mit dem blinden Läufer verabredet, ihn zu Hause, wenn möglich, abholt.
Mhm.
Manchmal kann man sich aber auch im Park treffen, ne, wenn der Blinde also mobil ist, und dann eben führen. Und diese Guide-Schulung, die wir anbieten, die zielt darauf hinaus, dass der Guide selbstsicherer wird, dass er einfach Berührungsängste verliert und dass er von uns eben so einige Erfahrungswerte und Tipps bekommt, wie man eben im Tandem wirklich entspannt läuft, verletzungsfrei läuft. Das machen wir. Jetzt muss aber nicht jeder Guide unbedingt diese Guide-Schulung haben, damit er mit einem blinden Menschen laufen kann oder walken kann. Wir haben ja auch Walken im Angebot, ne? sondern wenn der blinde Läufer oder Walker Erfahrung hat, dass der schon mal gelaufen ist, dass der schon Partner hatte, dann sagt er auch, was er wünscht, was gut ist, worauf der Guide achten soll. Also man muss das ganz individuell sehen. Wir bieten die Guide-Schulung an. Kann man dran teilnehmen, wird auch rege von Gebrauch gemacht, muss man sagen. Also wir haben immer, wir könnten jedes Wochenende wegfahren, Guide-Schulung machen. Aber unsere Zeit ist auch begrenzt. Ne? Wir haben auch schon einige Tandems, die uns da unterstützen. In manchen Regionen von Deutschland, das war so nicht mehr unbedingt nach Köln, Stuttgart müssen. Hm. Da haben wir schon Tandempartner, die das machen. Hannover, oben im Norden haben wir eins. Wittmund, noch irgendwo.
München hatten wir auch, das war im Süden.
Also wir kriegen schon Mitschreiter über die Jahre. Bislang machen wir das 5 Jahre. Also das Guide-Netzwerk ist seit 5 Jahren online. Jetzt haben wir so 2210 Nutzer. Ich habe heute nochmal geguckt.
Vorbereitet. Merkst du das heute? Ja.
Aber zwischen Tür und Angel.
Und als wir uns hier an den Tisch gesetzt haben, dann hast du gesagt, Vorsicht, auf 12 Uhr ist das Mikrofon. Gibt es da spezielle Befehle oder Begriffe oder Ansagen, die dann immer, sag mal, gleich sind? Oder macht man das so, ja, fuchst man sich da so rein in der Kommunikation?
Befehle gibt's immer, Räumtische.
So läuft's zu Hause.
So läuft's zu Hause, ja.
Kenn ich.
Ja, beim Führen hat man wirklich Kommandos. Wir haben die auch zusammengestellt und haben uns da nach den Gabor Zurt gerichtet. Ne? Weil wir gesagt haben, hier in Deutschland, es steht in Kinderschuhen, wir haben die einmalige Chance, die Kommandos auch hier zu nutzen. Und wir haben dann überall die gleiche Sprache, die wir sprechen. Man kann natürlich mit einem eingespielten Tandem auch seine Sprache nutzen. Ich habe mal ein Vereinsmitglied aus unserem Verein geführt und wollte auch, ja, Kommandos ganz ordentlich und ist eine Juristin, ich denke, musst aber ganz genau, wo die das machen. Und er sagt, oh Juliana, gib dir mal nicht so viel Mühe. Mein Guide, der sagt immer, hops, hops. Ich dachte, das ist ja toll. Der eigene Verein bringt es noch nicht mal richtig. Aber egal, man kann
hops, das funktioniert.
Innerhalb des Tandems seine Sprache nutzen. Aber schön ist es halt, wenn man die Kommandos nutzt, da kann jeder Blinde sie verstehen, egal mit welchem Guide er läuft. Die Pro Retina, das ist auch so eine Vereinigung von Menschen mit Netzhauterkrankung, die hat auch eine ganz starke Sportabteilung. Und als wir noch nicht so ganz nah mit denen zusammen kooperiert haben, es muss ja auch alles erstmal wachsen. Wir machen das ja auch nebenher, die Zeit ist ja auch irgendwo begrenzt. Da haben wir gesehen, die haben auch ein Guide-Büchlein rausgebracht, so ein Leitfaden. Und als ich mir den angeguckt habe, habe ich voller Freude festgestellt, die haben unsere Kommandos genommen und das Büchlein ist wirklich so aufgebaut wie unseres, nur eben mit ihren Fotos und so. Ja, habe ich dann hinterher gesagt, das war richtig toll. Ne? Weil gerade diese Chance darf man sich nicht entgehen lassen. Wenn jeder sein Süppchen kocht, bringt es nicht viel. Ne?
Kommst nicht nach vorne. Ja.
Aber die gleichen Sprache sprechen, toll. Und somit wird das in Deutschland auch dann praktiziert. Ne? Und da war ich immer ganz froh.
Das finde ich ist hier auch das Schöne, dass man sich so gegenseitig unterstützt. Ob das jetzt Parkrun ist, das gibt es ja auch in vielen Städten in Deutschland. Oder Achilles Deutschland. Oder wie gesagt auch Pro Retina.
Das sind alles so Vereinigungen.
Ja, die für Blinde was oder auch Behinderte was machen.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast erzählt, dass ihr zur Hochzeit eingeladen worden seid. Heiratender Guide und Läufer.
Man muss aber im Vorweg sagen, dass wir hier keine Partnervermittler sind.
Also kein Lauftinder.
Nein, aber es ergibt sich halt manchmal.
Aber zu Hochzeiten fahren wir trotzdem gern.
Ja, das verstehe ich. Das mache ich auch immer gern. Aber das ist ja, ich meine, man muss schon denke mir, auch wenn man das gut machen will, muss man auch schon eine gewisse Beziehung zueinander haben, oder?
Muss nicht sein, kann aber sein. Also wir haben manche, da übernimmt der Guide eine Vaterrolle, das gibt's auch. Und also ist eigentlich wie im wahren Leben alles dabei.
Also da entwickeln sich richtige Freundschaften, es gehen aber auch Tandems auseinander.
Ja, ja.
Also Hauptbasis ist ja dann auch Vertrauen. Ich gebe ja quasi so meine Gesundheit dann in die Hände des Guides. Und
man muss sich riechen können, das ist ja auch wichtig. Gerade wenn man schwitzt.
Ja.
Jetzt habe ich noch so eine ganz menschliche Frage. Ihr seid ja ein Paar, ne? So, wenn ihr euch jetzt mal gestritten habt und lauft, lauft da dann eine schlechtere Zeit oder?
Also vom Wettkampf also, haben wir uns noch nie Wettkampf, ne?
Ich sage mal, wenn wir da ein Problem haben, sollten wir nicht zusammenlaufen. Mhm. Weil sich das beim Laufen steigert sich das hoch. Wenn du alleine läufst, ist es immer gut, Probleme abzuarbeiten. Aber wenn du mit jemandem ein gemeinsames Problem hast, lauf nicht mit ihm zusammen.
Okay.
Warte noch einen Tag, dann geht's wieder.
Ich hätte jetzt gedacht, dass sich da vielleicht die ein oder andere Topzeit ergibt, weil der eine versucht, vor dem anderen wegzulaufen.
Ich habe doch keine Chance. Geht doch nicht. Aber was eben ist, anfänglich hatte ja Hans Reinhardt auch keine Guides so, ne, dass er zum Wettkämpfen konnte und seine Zeit zu laufen. Das ist jetzt schöner, weil er sich auch auswählen kann und wir wirklich auf einen großen Bulk von Guides zurückgreifen können. Ja, da bin ich als Guide eben gelaufen. Er hat mich wirklich da motiviert und angespornt. Er musste aber auf meine Zeit Rücksicht nehmen, aber ich stand auf dem Treppchen und er, der eigentlich derjenige war, der viel leistungsstärker ist als ich, ist in der Männerklasse einfach unter Mittelfeld dann gelaufen, ne? Weil er ja meine Zeit nur hatte.
Also ihr lauft quasi nicht als Einheit, sondern jeder kriegt eine eigene Startnummer.
Also normal ist bei Wettkämpfen so, dass der Guide sozusagen, wie soll ich sagen, der braucht sich theoretisch nicht keine Stadtgebühr zu zahlen, weil der läuft ja für den Blinden. Der Guide kann ja seine Zeit gar nicht laufen. Theoretisch wird er auch nicht erwähnt, obwohl es jetzt mittlerweile bei den Veranstaltern schon aus Versicherungsgründen so ist, dass der Guide auch gemeldet wird, auch mit Namen drin steht. Und es gibt auch Vereine, die da auch die Zeit von dem Guide mit reinschreiben. Aber er läuft halt ohne Stadtgebühren, weil er halt auch seine Zeit nicht laufen kann. Er macht ja in dem Sinne, läuft er für den Blinden.
Und Hans Reinhardt, wenn du trainierst du grundsätzlich mit Guide oder habe ich das auch so verstanden, dass das manchmal auch ohne Guide stattfindet?
Ja, mittlerweile ist es so, wir hatten, wo wir damit angefangen haben, haben wir einen Trainerschein gemacht und dann haben wir natürlich auch dann Leistungsdiagnostik und alles, was so dazugehört. Dann haben wir so gedacht, da braucht man natürlich auch ein Laufband. Und das war natürlich für mich dann, man kommt ja manchmal nicht auf die einfachsten Sachen, gell? Hätte man schon viel eher haben können. Und dadurch dachte ich, oh, da kann ich ja wieder richtig trainieren. und dadurch ist es so, dass ich eigentlich die meiste Zeit auf dem Laufband bin. Und ich habe jetzt sonntags, laufe ich mit Martin aus dem Dorf, ein Guide, der läuft sozusagen sonntags mit mir. Da machen wir einen ruhigen, langen Dauerlauf. Und dann eine Woche stehe ich aber auf dem Laufband dann.
Jetzt nochmal zu eurem Netzwerk. Habt ihr damit gerechnet, als ihr es gegründet habt, dass das so einen Anklang findet, dass das sich auf ganz Deutschland überträgt?
Na, wir hatten schon gedacht, dass das funktioniert, muss ich sagen. Von Anfang an haben wir eigentlich an die Sache geglaubt.
Also das Bedarf war, das wussten wir. Weil wir ja auch Anfragen bekommen haben. Wir hatten ja dann die Blindenlaufschule, klar, das war ganz klein mit unserem Blindschleichen, aber da schon immer kundgetan, dass wir Leistungsdiagnostiken für blinde und sehgeschränkte Menschen anbieten, kostenfrei. Logis und Kost auch kostenfrei, bei uns natürlich, nicht im Hotel. Und wir haben wirklich Anfragen bekommen aus ganz Deutschland. Und daher wussten wir, dass was gebraucht wird, ob es nun dieses Netzwerk war, was gebraucht wurde. Das stand so ein bisschen mit Fragezeichen. Aber wir haben uns auch wirklich gesagt, lieber was gewagt. Und es klappt nicht, als dass man einfach sagt, wir hätten und haben es nicht gewagt. Ne?
Hätten wir es mal gemacht.
Ja. Und wir haben gesagt, was soll schief gehen, ja.
Du hast es eben so ein bisschen nebenbei mit erwähnt, den Namen. Als ich das erste Mal gehört habe, Blindschleichen, dachte ich, das hätte ich mich ja nie getraut zu sagen. Aber das finde ich ja dermaßen selbstironisch kann man sagen, das finde ich total toll. Blindschleichen.
Ja, wir sind nach Berlin gefahren zu so einem Staffellauf. Da waren wir noch ganz, ganz am Anfang mit 5 blinden Läufern hier aus dem Verein, Blindverein Heiligenstadt. So. Und als wir uns diese Ausschreibung so richtig durchgelesen haben, stand da, jede Staffel muss mit einem Namen versehen sein. Oh je, was machen wir denn da? Und von einer blinden Läuferin war der Ehemann mit Und der ist auch stark sehr eingeschränkt. Und er sagt, oh, was wollt ihr Blindschleichen euch denn nennen? Ne? Blindschleichen. Damit wurde der Name Blindschleichen. Und der LAC war eigentlich manchmal gar nicht so bekannt. Wir sind irgendwo gelaufen und, oh, endlich sehen wir mal eine Blindschleiche richtig. Ja. Ne? Also der Name Blindschleiche hat sich mehr über die Region verbreitet als eigentlich der Name LAC.
Wie heißen die anderen so? Die anderen, wie hießen die? Vereine?
Gab es auch so kreative Namen?
Weißt du was, Hans-Reiner?
Nee, dann muss ich
passen. Ist auch schon wirklich lange her. Das wird so 2013, 2014 gewesen sein. Ja, ne? Ja, ist eine Weile her.
Ja. Aber das mit dem Guide-Netzwerk blieb ja nicht unbeobachtet. Ihr habt vor nicht allzu langer Zeit vom damaligen Kanzler Olaf Scholz eine Auszeichnung erhalten. Was war das genau?
Ja, das ist der Oscar des Breitensports gewesen, die Sterne des Sports in Gold. Da sind wir auch wirklich ein bisschen stolz drauf, weil das war nicht gedacht, dass wir so eine Auszeichnung bekommen. Also da waren wir auch ein bisschen überrascht selber von dieser Ehrung. Das war eine echte Wertschätzung, weil wir, kleiner Verein mit 20 Vereinsmitgliedern auf der großen Bühne in Berlin, wir sind da hingefahren, haben da schön, sind wir eingeladen, sehen wir alles hier und dass wir dann gewinnen, das war einfach.
Ach, ihr wunderbar. Wusstet das noch vorher noch nicht?
Nein. Nee. Nein, überhaupt nicht.
Hin und Erfolg.
Hin und Erfolg.
Gut, das hat ja dann gepasst, ihr als kleiner Verein und dann so ein kleiner Bundeskanzler, das hat ja dann das ist ja eine Übergabe auf Augenhöhe.
Ja, ne? Er war wie immer ruhig, der Bundeskanzler. Ja, aber sympathisch. Ich kann jetzt nichts anderes sagen. Er kam wirklich sympathisch rüber. So wie man erlebt hat im Fernsehen, ruhig, aber nein. Ich hatte dann gefragt, ob denn die Vereinsmitglieder mit ihm auch ein Foto machen können. Ne? Und da kam auch so ein Bodyguard und sagte, nein, der Bundeskanzler hat jetzt einen Termin. Und hat er gesagt, ich warte. Nein, dann bin ich losgelaufen, habe ich bestimmt 3 Bodyguards hinter mir gehabt, weil ich dann auffällig war, weil ich Richtung unserer Vereinsmitglieder gelaufen bin. Ne? Aber er hat gewartet, dann haben wir ein schönes Foto machen können. Nur mal dazu. Man stempelt ja manchmal die Politiker auch so ab, aber sie sind ja auch Menschen.
Und dann habt ihr natürlich eine Welle losgetreten. Ihr wart in sämtlichen erdenklichen Medien und alle Zeitungen haben über euch berichtet, der Spiegel sogar. Und ihr habt auch mittlerweile einen eigenen Wikipedia-Eintrag über dieses Netzwerk. Wie fühlte sich das da an, wie du sagst, aus dem kleinen Eichsfeld zu kommen und plötzlich dann so im Rampenlicht zu stehen?
Ich sag mal so, um uns geht's ja eigentlich bei diesem Guide-Netzwerk weniger. Es geht ja eigentlich um unsere blinden Menschen. Und da war das natürlich ein ganz tolles Gefühl. Wir hatten dann Anmeldungen. Juliana ist gar nicht mehr hinterhergekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden die dann nachts geschlafen hat. Die hat eigentlich nur noch gesessen und hat Leute eingepflegt ins Guide-Netzwerk. Ja, das war schon krass. Es war wirklich schön. Ja, es war toll. Denkt man heute noch manchmal dran an die Momente.
Das ist so eine Positivspirale. Ne? Man macht etwas für die Allgemeinheit, kriegt eine Auszeichnung, was dazu führt, dass es dann nochmal ein bisschen Auftrieb gibt. Ne?
Ja, wir sind auch darauf angewiesen, dass das Guide-Netzwerk eigentlich auch bekannt wird. Denn nur wenn sich Menschen auch einpflegen, wird es ein Hilfsmittel für die Blinden. Ohne die Menschen Guide, die dahinter stehen, geht's nicht. Ne? Wenn ich jetzt sage, wir sind 2200 und Nutzer, da sind davon 400 blinde und sehr eingeschränkte Menschen, die aktuell noch Begleitpersonen suchen. Entweder haben sie gar keinen oder sie haben schon ein oder zwei, würden aber gerne noch mehr, weil die Guides können manchmal nur einmal in 4 Wochen. Manche Guides sind auch nur für Wettkämpfe da, die sagen, ich habe so keine Zeit, aber ich bin leistungsstark. Wenn sich wer meldet, gerne, ich komme und mache das. Ne? Manche können natürlich jede Woche. Also das ist individuell, muss man das absprechen untereinander, wie das funktionieren kann. Und schön ist es, wenn ein blinder Läufer 3 bis 5 Guides hat.
Okay.
Und so ist auch das Verhältnis derzeit ist wirklich 1:5. Aber es ist trotzdem viel zu wenig, weil es ja alles nicht deutschlandweit gleich verteilt ist. Die Blinden haben nicht gleich die 3 bis 5 Guides neben sich, sondern das ist ja deutschlandweit. Und wir haben Regionen, haben wir relativ viele Guides. Das ist sehr schön. Und an Regionen, da muss man einfach auch ein bisschen traurig sein, wenn man dem blinden Menschen dann sagt, wir finden trotz Bemühungen niemanden. Das ist dann immer ein bisschen traurig, aber wir vertrösten und sagen, irgendwann kommt jemand, der sich meldet.
Ja, das passiert doch manchmal nach einem Jahr oder 2 Jahren.
Ja.
Haben wir jetzt erst wieder
Also schön ist, wenn man wirklich gezielt vermitteln kann, dass man sagen kann, das Alter ist etwa gleich, die Pace ist etwa gleich, ne? Mhm. Der Guide noch ein bisschen schneller. Er wohnt ganz nah an dem Blinden dran. Mhm. So. Und dann muss auch noch die Chemie stimmen und dann ist das optimal. Aber das hat man nicht immer, ne? Manchmal muss Jung mit Alt laufen. Manchmal haben wir auch blinde Läuferinnen, vor allem die keinen männlichen Guide wollen, weil sie sind ja dann alleine. Mhm. Ne? Da muss man auch aufpassen, dass man da das Geschlecht ein bisschen berücksichtigt. Aber dieses Jung und Alt ist manchmal schön, weil da kommen auch gute Resonanzen manchmal. Wie Hans-Rainer schon gesagt hat, Vater-Sohn-Verhältnis entwickelt sich. Also ich sammle ja dann auch manchmal die Zeitungsausschnitte oder die Beiträge, die uns zugesandt werden oder Erfahrungen. Und es ist wirklich schön, weil die Arbeit, die dahinter steckt, das ist dann der Lohn. Mhm. Wenn eine Mutter weinend kommt auf der Straße und sagt, jetzt hat mein Mädchen wieder Lebensmut, da wird es einem auch anders, ne?
Mehr kann man doch dann nicht schenken. Ne? Mhm. Das ist ja fantastisch.
Also ich bin ja jetzt schon fast 66 Jahre auf der Welt. Und ich muss also auch feststellen, dass sich die Einstellung zu Menschen mit Einschränkung, glaube ich, deutlich geändert hat. In meiner Jugend kann ich mich immer noch daran erinnern, zum Beispiel im Raphaelsheim hinten, dort waren Jugendliche und Kinder und durften da nicht raus. Und jetzt sind die ein Teil des Stadtbildes geworden. Menschen mit Einschränkungen sind Teil des Stadtbildes geworden und Teil der Gesellschaft geworden. Ich finde das also ganz toll und ich glaube, dass ihr damit auch einen großen Anteil habt. Dass man nach draußen geht, dass man euch sieht und dass man sich nicht versteckt, wie das früher war.
Also ich denke schon, als wir ganz anfänglich unterwegs waren, hat man kaum blinden Tandems gesehen auf den Läufen. Ich finde, das wird jetzt mehr. Mhm. Also möchte ich einfach mal so aus meinem Gefühl heraus sagen, es gibt natürlich noch vieles zu tun. Diese Inklusion müsste eigentlich selbstverständlich sein, ohne dass man groß redet. Aber es ist nun mal so. Man muss es einfach auch irgendwo erstmal aufbauen und wirklich dahin bringen, dass es etwas Selbstverständliches wird, ne?
Ja.
Es braucht seine Zeit. Mhm. Ist mit allem so. Mhm.
Jetzt gab es ja in Berlin vom Scholz nicht nur einen Preis, sondern Juliana, du hast noch dazu obendrauf den Publikumspreis gewonnen. Ich glaube, als erste Person, die das zeitgleich mit demselben Verein erhalten hat. Also das eine war schon eine Überraschung. Und dann wart ihr wahrscheinlich ja irgendwo auf Wolke sonst wie. Und dann kam das Ding noch hinterher. Was war da mit dir, was war da in dir los?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das wollte ich gar nicht. So, das muss ich jetzt so sagen. Das mit dem Publikumspreis, das wurde sogar schon angekündigt im Vorfeld. Ich habe einen Anruf bekommen, bin gerade im Auto gefahren. Und da hat von der Jury vom Sterne Sport jemand angerufen, hat gesagt, dass ich unter den dreien bin vom Publikumspreis und dass dann eben ein Voting ist und die Goldjury auch noch zeitgleich mitwertet, wer von den dreien, ob ich das annehmen wollte. Doch, da ich da, was ist denn das? Also ich habe überhaupt von dem Publikumspreis gar nichts gehört vorher. Mhm. Ne? Und ja, dann hat es mir das erstmal so erklärt und ja, ich sage ja dann. Und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, Hans-Rainer, ich bin jetzt völlig traurig. Jetzt soll ich da diesen Preis kriegen. Erstmal steht man dann so im Vordergrund. Das will ich gar nicht. Das ist das Guide-Netzwerk, um was es geht. Und dann braucht man eigentlich fast gar nicht mehr nach Berlin. Wenn man einen Publikumspreis gewinnt, unser Verein ist durch. Hm. Also ich habe gedacht, das war's jetzt. Okay. Ne? Hm? Und naja, und dann war aber für einen Publikumspreis 2000 Euro. Und ich so, da, wir brauchen immer Geld. Also doch ran. Das war's. Und dann kriege ich auch noch, dann standen so zwei knackige Männer neben mir auf der Bühne. Ich dachte, nun ich, alte Schachtel, das wird doch nichts. Ich habe schon den Kopf nach unten gesenkt. Die Abstimmung war dann, die wurde nicht gleich preisgegeben auf der Bühne.
Die knackigen Kerle waren die anderen beiden von den dreien. Ja,
ja. Mhm. Aber so richtig gestandene Männer. Oh, und die konnten erzählen auf der Bühne, um was sie alles machen. Oh, ich habe gesagt, nee, ich wäre am liebsten im Fußboden versunken. Naja, ja, und dann kam das Ergebnis und dann habe ich tatsächlich den Publikumspreis gewonnen. Das war natürlich, ja, wir hatten die 2000 Euro.
Und es war nicht knapp, das war, ne, ich war über 40% für dich gestimmt. Und also es geht nicht nur ums gute Reden, es geht darum, was dahinter steckt. Und da hast du scheinbar überzeugen können.
Ja, ich habe in meinem Leben noch nie Champagner getrunken. Den Abend habe ich einen ganzen Verein Champagner ausgegeben. Ja, es war eine ganz tolle Stimmung auch. Die Stimmung nach der Verleihung Stern des Sports in Gold. Also, wie gesagt, weil das alles so unverhofft kam. Mhm. Ne? Und da muss man ganz klar sagen, die OSB und die Volksbank, die wissen natürlich, wer gewinnt. Ne? Und es ist ja hier von der Volksbank, wer mitgefahren, von der Volksbank Mitte. Und die wussten schon, dass wir unter den ersten drei sind, haben aber nichts verraten. Gar nichts. Ne? Ja, ja.
Da sind wir ja quasi so bei der nächsten Frage. Du erwähnst schon die Volksbank. Wie trägt quasi die Region Eichsfeld dazu bei, dass ihr euch als Lauftandem zum einen, als Verein und vor allen Dingen auch als Netzwerk weiterentwickeln könnt?
Kurzes, also wir müssen das jetzt mal so sagen. Hier wechseln Blicke den Tisch und kurzes Nicken, zack, du antwortest jetzt.
Jawohl, ich antworte. Naja, wir Frauen, wir reden halt gern und deswegen obliegt es mir wieder. Die Anschubsfinanzierung haben wir von der Aktion Mensch bekommen. Wir hätten es sonst nicht stemmen können. Wir sind wirklich so, dass wir nicht programmieren können. Wir hätten keine Seite programmieren können. Nichts hätten wir machen können. Wir haben wirklich 50.000 Euro von Aktion Mensch bekommen. Da konnten wir auch die Kennzeichnungswesten für anschaffen und die Seite, wie gesagt, und auch diese Guide-Schulungen, die sind ja alles kostenfrei und ehrenamtlich, aber dass man Spritkosten zum Beispiel kommt. Ja, das ist das Einzige, was hier vergütet wird. Mhm. Auch wer vom Verein hilft, das ist alles noch weniger als Ehrenamt. Es gibt keine Ehrenamtspauschale. Wir haben schöne Mitstreiter, oder gute Mitstreiter, die schön sind vielleicht auch. Die machen die Fürbände mit Hans Reinhardt oder machen die Starterpakete, sprich, es wird versandt, diese Kennzeichnungsweste, Fürbände und das Guidebüchlein, das wird uns schon abgenommen, weil der Aufbau und die Pflege vom Guide-Netzwerk ist wirklich sehr zeitintensiv. Man denkt, ach, wenn da einer anfragt, kann man ja schnell vermitteln. Aber das ist vielleicht die wenigste Zeit, die man dafür benötigt. Es geht das Drumherum. Ja, die Pflege von denen, die da mit speziellen Fragen kommen, von den blinden Läufern. Man muss die individuell auffangen auch. Manche haben nicht nur den Wunsch zu laufen, manche wollen auch noch Bergwandern machen, manche haben noch den Wunsch walken. Dann kommt noch hinzu, Wintersport haben wir auch auf der Seite, Nordic Ski und Ski Alpin. Da geben wir aber dann sehr gerne an den deutschen Behindertensport weiter. Die Kontakte natürlich mit Absprache, weil diese Namen, und das ist alles unter Datenschutz. Und da passen wir auch wirklich auf, dass da nichts rausgeht. Ne? Wir haben auch viele Anfragen, Schwimmen, Wandern und Fahrradfahren. Da versuchen wir dann auch, obwohl wir das noch nicht auf unserer Seite haben, das kommt aber jetzt noch demnächst mit als Angebot auf unsere Webseite, diese drei Sportarten. Jetzt hat man eine Rudererin, die ganz verzweifelt angerufen hat. Die ist sogar in der Nationalmannschaft und hat ihren Guide verloren. Ja, haben wir gesagt, wir sind aber wandern und walken und laufen. Sie wüsste jetzt nicht mehr weiter. Und ich sage, ja, ich kann es probieren. Und da habe ich alle Guides aus der Region, es waren über 80, angeschrieben, ob nicht ein Ruderer dabei ist oder jemand, den sie kennen, der rudert. Und da hatten wir wirklich eine dabei, die hat eine Freundin, dann die Ruderin war, die mit der hat es dann auch funktioniert. Sie ist jetzt die Guidin geworden von der, ich kann ja jetzt sagen, Luisa, kennt ja so keiner.
Grüße gehen raus,
genau. Und dann hatten wir noch eine Professorin, die mal bei uns eine Guide-Schulung in Köln besucht hat und die hat gesagt, ich wende mich an meine Kollegen dort an der Sporthochschule, die haben auch Abteilung Rudern und da sollten genug junge Studenten dabei sein, die hier auch mit unterstützen und auch mithelfen, dass sie ihre Trainings abdecken kann im Rudern. Ne? Ja. Also auch da kann man das Guide-Netzwerk mal zu nutzen, dass man da auch aus der Klemme hilft.
Ne? Um nochmal auf meine Frage zu kommen, wieso die Region Eichsfeld so unterstützt, also die Volksbank ist mit dabei. Gibt es sonst noch irgendwelche Institutionen, die da ein bisschen weiterhelfen? Kreissportbund?
Nee, da bekommen wir nur unsere ganz normalen Förderungen, wie jeder Sportverein auch. Ne? Nee, da gibt es tatsächlich nichts. Wir sind auf private Sponsoren angewiesen, Spender. Wir haben teilweise Teilnehmer bei diesen Guide-Schulungen, die einfach sagen, nee, ich will meine Weste nicht kostenfrei kriegen. Wir sagen, ihr kriegt sie aber, weil ihr schon alles reinlegt, eure Zeit und so. Nee, ich will meine schon bezahlen. Die spenden dann eben auch. Wir können sie ja nicht verkaufen. Oder sie arbeiten in irgendeiner Firma. Wir hatten mal die Schufa-Mitarbeiterin. Die Schufa bezahlt jetzt die Kennzeichnungswesten, die wir individuell fertigen müssen. Also es gibt ja Menschen, die ein bisschen beleibter sind, da passt das XXL nicht mehr. Und dann wird eben Maß genommen und wir haben halt da auch, du kannst ja sagen, Vigu, näht dann für uns die Westen quasi direkt auf Maß und das ist ja auch alles nicht so preiswert und dann bezahlt die Schufa diese Westen. Ne? Oder Roadrunner ist so eine Firma, die sagt, das passt so gut. Roadrunner unterstützt Blindrunner. Die hat auch schon große Summen gespendet. Ne? Also wir haben da schon private Spender teilweise oder Firmen.
Auch von der Sparkasse haben wir schon mal was bekommen.
Ja, Sparkasse auch.
Nicht
ganz
zu vergessen.
Da habe ich wirklich mal einen Bettelbrief geschrieben. Das war also so, ich habe zwei Bettelbriefe geschrieben. Einen an eine Sparkasse, einen an eine Volksbank. Und Sparkasse hat zurückgeschrieben, normal sind die Gelder schon vergeben. Die geben das immer dem Kreissportbund und die verteilen. Aber sie finden das Projekt so cool und haben gespendet. Und die Volksbank hat ähnlich geantwortet, haben wir auch was bekommen. Und kurze Zeit später kam nochmal ein Anruf und dann meldete sich da eine Mitarbeiterin von der Volksbank und sagte, wir sollten uns doch mal bei Sterne des Sports da bewerben. Dann waren wir ein Verein unter 1.100. Dann, ja. Und diese Mitarbeiterin, die hatte einen guten Riecher, ne?
Ja. Du hast ja eben schon gesagt, wie ihr euch auch so ein bisschen weiterentwickelt habt und wie ihr euch vielleicht noch weiterentwickeln wollt. Gibt es denn irgendwas noch, was euer großes Ziel ist für die Zukunft mit dem Guide-Netzwerk Deutschland?
Ja, Ziel ist einfach, dass wir allumfassender werden, ne? Dass wir die Sportarten wirklich einpflegen, die blinde und sehgeschränkte Menschen auch ausüben können, dass sie auf der Plattform also suchen können, jede Sportart vertreten. Das ist ein großes Ziel, aber ob wir das erreichen, ich glaube, da reicht die Lebenszeit nicht aus, ne? Weil man kann nicht einfach nur eine Plattform eröffnen und denken, das ist ein Selbstläufer. Das ist es nicht. Man muss ganz viel Zeit anwenden, ja. Wie ich schon gesagt habe, diese personelle Pflege, das ist so wichtig. Und selbst bei uns, wer sich anmeldet, der wird immer angerufen, immer. Die man nicht persönlich kennt, wird immer ein Gespräch geführt. Wir versuchen dann zu diesen Guide-Schulungen einzuladen, ob das Guides sind oder ob das ein visuell eingeschränkter Läufer ist. Einfach, dass man sich auf der Guide-Schulung schon kennenlernt als Tandem. Wir die Leute kennenlernen. Ne? Und deswegen jede Sportart, die wir aufnehmen in dieses Netz, braucht einen Menschen, der mit Herzblut dahinter steht und der sagt, ich möchte, dass meine Sportart für die blinden Läufer, für die blinden Sportler eben auch nutzbar ist und dass sie das ausüben können.
Also ihr würdet euch auch nicht weigern, wenn jemand käme und sagt, okay, das interessiert mich, ich will das weiterbringen, ich bringe meine Manpower mit.
Absolut.
Ich kann irgendwas und ich kann da mich einbringen und euch nach vorn schieben.
Ich sage, das Schlimmste, was uns passieren kann, dass wir so eingefahren wären und da nichts abgeben wollen. Also wir freuen uns auf jeden, der sagt, ich übernehme da was und mache und tue.
Ja.
Ja.
Dann hoffen wir mal, dass wir...
Geht der Aufruf nach draußen,
genau,
in die große, weite
wir
Welt.
Entsprechend gehört werden. Und große, weite Welt, das ist ein Stichwort. Wir werden in über 60 Ländern, wurden wir schon gehört. Ist das auch ein Thema, dass man sagt, okay, es gibt's in Deutschland und wir schließen Kooperationen oder beziehungsweise erweitern das auf andere Länder, Europa, weltweit? Ist das Thema?
Also in Amerika gibt's auch sowas. Ich bin mal, wann war das? 2019 in Boston hatte ich meine, in Sacramento hatte ich eine Einladung zum Marathon und die haben, da waren wir ganz erstaunt, die haben also auch so ein ähnliches Netzwerk. Funktioniert ein bisschen anders wie unseres. Und darüber habe ich auch zwei Guides bekommen, dann für einen Marathon. Und es hat wunderbar funktioniert. Ja. Und wie gesagt, wir hatten auch mal einen Anruf aus Frankreich, da hat uns auch mein Blinder angerufen. Und der sagt, der will auch mal versuchen, dass er da in Frankreich sowas aufbaut. Ja.
Also man muss sagen, das wäre ein Wunsch, wenn das international würde. Weil Anfragen gab es schon auch aus Österreich. Wir schaffen es nicht. Ganz einfach. Es ist nur eine personelle Frage.
Limit ist erreicht.
Ja. Es ist erreicht, du sagst es.
Heiko, kommen wir mal vielleicht jetzt zu unserem kleinen Fragenkatalog.
Genau. Erste Frage, welches Hörbuch oder Buch ist momentan euer Lieblingsbuch? Hans-Reinhard, fangen wir bei dir an. Magst du Hörbücher?
Ja, ich höre Hörbücher. Im Moment habe ich eins von einem amerikanischen Therapeuten über Laufverletzungen. Da höre ich immer mal rein. Das ist ganz interessant.
Hast du den Titel für unsere
Hörer? Ah, ich bin am Überlegen. Das ist immer schwierig.
Am besten sagt Juliane erstmal ihr Lieblingsbuch und dann hast du Zeit zum Überlegen.
Mein Lieblingsbuch? Ich bin da weit gefächert, muss ich sagen. Was mir immer noch so im Kopf schwebt, das ist Gefangene in der Banderschlucht aus der Jugend.
Okay.
Das ist so unsere Zeit, das hat auch jeder wirklich gelesen. Das war so spannend. Also das hab ich immer noch so in Erinnerung. Jetzt, ja, zum Beispiel die Biografie von Frau Merkel. Weil Frau Merkel, muss ich ganz klar sagen, ist für mich ein ganz großes Vorbild. Lass mal weg, was sie vielleicht auch nicht ganz so gut gemeistert hat, aber in der Domäne der Männer hat die sich so viele Jahre durchgesetzt. Das ist für mich faszinierend.
Nerven wie Drahtseile.
Also und Ruhe und sie hat Frieden reingebracht, ne? So. Und deswegen, also diese Frau bewundere ich. Und das habe ich mir auch diese Biografie geholt. Ansonsten, wie gesagt, jetzt auch Podcast Lanz und Brecht. Das hat dann Reinhard auch viel. Der eigentlich noch mehr als ich, weil ich immer einschlafe bei, aber ich höre es trotzdem gerne. Ne?
Da gehen wir mal Grüße an Herrn Lanz und Herrn Brecht raus. Ja. Ich gestehe mal, den Begriff Kemenate habe ich mir da.
Haben wir uns gedacht.
habe ich mir da geborgt. Abgehört, ja, entliehen.
Ja, ihr beide, fällt es euch oder jedem Einzelnen vielleicht leichter anzufangen oder eher aufzuhören?
Das ist situationsbedingt. Das kann ich gar nicht so pauschal jetzt sagen.
Ich glaube, die ehemalige Kanzlerin hatte mit dem Aufhören oder Politiker allgemein mit dem Aufhören manchmal Schwierigkeiten.
Ja, sie war ausdauernd, ne? Ja.
Ich glaube, wenn es maßvoll ist, fällt es einem leicht aufzuhören. Mhm. Und anfangen, ja, gut. Wenn man nicht anfängt, kann man es nicht packen, gell? Ja. Lieber etwas versuchen, als es gar nicht erst zu probieren.
Kommen wir zur Musik.
Genau.
Steht ihr mehr auf Klassik oder mehr auf Moderneres?
Reinhard, da bist du eigentlich besser.
Ja, ich höre eigentlich so, was wir so aus der Jugend kennen und höre auch mehr Klassik, aber nicht jetzt so übertrieben. Bin eigentlich jetzt mittlerweile, je älter man wird, je offener wird man auch für andere Sachen.
Okay, je offener wird man, es gibt ja so einen Begriff Taste Freeze, dass man ab einem gewissen Alter so seinen Geschmack festgelegt hat und da kommt nichts viel Neues rein. Also da bist du doch offen für was Neues.
Ja, total.
Es geht mir auch so. Man ist wirklich weiter aufgestellt, außer E-Gitarren. Die konnte ich nie leihen und kann ich heute immer noch nicht leihen.
Das Gezerre ist nichts für dich.
Und so die Geschreie wie Joe Cocker, wenn er da so loslegt, ne? Sag ich mal, mach dieses Gekröle auf.
Also Hotel California ist nichts für dich.
Da bin ich eher ruhiger.
Ja, jetzt mal die Frage für die Frau. Mehr Körper oder mehr Arschbombe?
Körper.
Doch eher das Grazile, Definierte, ja. Jetzt hätten wir gern für unsere Hörer noch vielleicht eine Lebensweisheit, ein Gedicht oder ein Lieblingswitz. Hat jemand von euch beiden irgendwas auf der Pfanne für uns?
Ich habe immer so einen schönen Spruch, Juliana kann schon gar nicht mehr hören. Nicht die Dinge sind es, die uns beunruhigen, sondern die Sicht, die wir von den Dingen haben.
Ja, ist gut, der Spruch.
Ja. Mhm. Ja. Du magst ihn aber
nicht. Nein, ist alles gut. Ja. Aber gestern hast du einen schönen Spruch mal gesagt, das hast du aber unbewusst gesagt. Da hast du gesagt, Barrieren gibt es nur in Köpfen. Das war auch kein schlechter Spruch, ne?
Ja, ihr Lieben, es war uns ein inneres Blindvertrauen hier die Stunde mit euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass es unseren Hörern genauso gefällt und dass das auch entsprechend auf fruchtbaren Boden fällt, was ihr vielleicht so an Informationen rausgegeben habt, sei es zum Thema Inklusion oder vielleicht kommt der ein oder andere mit einer, ja, mit einem Umschlag voll Geld mal bei euch vorbei. Da würdet ihr nicht Nein sagen. Und vielleicht, ich glaube, die Hauptgrenze, also Geld, klar, kann nach oben, der Haufen kann nach oben nicht groß genug sein, aber wenn es dann auch personell vielleicht nochmal Unterstützung gibt, da würdet ihr euch mit Sicherheit
vielleicht
freuen.
Vielleicht noch eine Information von euch. Ihr habt eine Internetseite, sagt vielleicht mal die Adresse, dass wir das hier auch nach draußen blasen können, um dann für euch noch Unterstützer hereinbringen zu können.
Ja, Internetadresse www.guidenetzwerkdeutschland.de.
Sehr schön. Also, wir verabschieden uns für heute, wünschen viel Spaß für euch und viel Erfolg weiterhin beim Laufen und mit eurem Netzwerk. Wir starten unsere Melodie und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Grimms Brüder, der Eichsfeld-Podcast.
War sehr kurzweilig.